Rosetta's a great adventure. Nobody's ever done this before. Nobody's ever gone up to a comet, stopped, rendezvoused, and then dared to put a lander onto the surface. And that's something which engages everybody. It's about their own origins, about where life came from, where water on the planet came from. There are big science questions to be answered. And that touches on these big philosophical questions for people. It's not just the science, but it's really the questions everybody in the general public asks.
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe vom Astrogeo-Podcast. Heute nochmal zum Thema Rosetta, denn ich sitze hier gerade mit Holger Sirks, der beteiligt ist an der Rosetta-Mission. Der ist nämlich verantwortlich für die Kamera Osiris an Bord von Rosetta. Hallo.
Hi, hallo.
Wie läuft's gerade? Also sind Sie noch voll am Limit?
Wir sind voll dabei, am Limit würde ich nicht sagen. Wir nehmen viele Aufnahmen, sind froh, dass Osiris wunderbar funktioniert. Ein bisschen besorgt, der Staub, der eben auch auf unsere Spiegel trifft, den wir nicht direkt beobachten können. Wir haben keine Kamera, die sich den Staub auf den Spiegel anguckt. Also können wir denn die optischen Qualitäten unserer Kameras erwarten, jetzt in der Perihelion-Passage und danach?
Also was machen Sie gerade? Sie bereiten sich darauf vor, dass die Sonne immer näher kommt.
Ja, also wir sind jetzt schon ziemlich dicht dran. Also wir haben den Encounter, die ersten Beobachtungen gemacht bei 4,3, 4,4 AU und haben uns darauf vorbereitet, langsam auf den sonnennächsten Punkt bei 1,24 AU heranzukommen. Heute sind wir schon bei 1,8 AU, das ist nicht mehr weit. Und wie so eine Ellipse halt, so ein Orbit halt funktioniert, geht das rasant jetzt in den sonnennächsten Punkt. Wir sehen ja, die Aktivität steigt stark an. Und wir nehmen also viele Aufnahmen und beobachten den Kometen, die Aktivität. Aber zum gleichen Zeitpunkt bedienen wir auch eine Raumsonde und ein Instrument dicht am Kometen und in einem schon etwas kritischen Environment. Also beides muss weiter passen und wir haben natürlich größtes Interesse, auch die Mission bis in eine vielleicht auch Verlängerung betreiben zu können und den Kometen zu sehen, zu charakterisieren, nach dem sonnennächsten Punkt, wenn tatsächlich neue Oberflächen für uns beobachtbar werden.
Wie ist es, so einen Kometen aus nächster Nähe zu beobachten? Also Sie hatten gerade schon gesagt, Sie merken, dass es Staub auch gibt. Also Rosetta fliegt auch ab und an mal ein bisschen dichter vorbei, auch nicht immer ganz ohne Probleme für die Orientierung der Sonne. Also es ist schon was anderes, als irgendwie von Ferne ein Teleskop auf ein Objekt zu richten, oder?
Sagen wir mal, es ist anstrengend. Nettes Bild, das wir verwenden, ist wir kennen die Bodenbeobachtung von Kometen, Schweifsterne, das ist ein toller Begriff, mit diesen langen Gebilden. Der Komet in den Boden, selbst mit den 10-Meter-Teleskopen, das zentrale Pixel der Beobachtung ist 1000 mal 1000 Kilometer. Und wir sind wirklich im Zentrum dieses zentralen Pixels mit der Raumsonde, mit unseren aktiven Instrumenten, also in der wirklichen Beobachtung drin. Also es ist schon ein anstrengendes Environment. Wir sind tatsächlich im Zentrum des Geschehens. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Uns fehlt der Global View. Also deswegen müssen wir wollen wir eng auch natürlich mit den Ground Observern zusammenarbeiten, um unsere Vorortmessung mit der großräumigen Sicht des Kometen zusammenzubringen und dann auch noch einen Schritt weiter. Was sagt uns dieser Komet zu dem Ensemble der Kometen, die wir bisher beobachtet haben? Es ist anstrengend insofern, als dass wir im Prinzip jeden Tag neu definieren müssen, was wir machen wollen, in welcher Reihenfolge. Und das nicht für morgen oder übermorgen. Da könnte man ja sagen, naja, wir kennen den Kometen jetzt und haben ein Gefühl dafür. Also können wir auch sagen, was machen wir morgen? Gucken wir zum Limb, gucken wir auf die Nachtseite oder wie auch immer. Nee, wir müssen das entscheiden, was da so nächsten Monat und in 3 Monaten passiert. Und das ist Abschätzung, was erwarten wir denn und wie können wir denn einen Plan so aufsetzen, dass er funktioniert, egal wie der Komet sich entwickelt, also egal in Anführungsstrichen, also es gibt schon einige Erwartungen, wir sicher, aber wir müssen uns eben entscheiden, sehr ins Ungewisse oftmals.
Es gibt's gerade, also ich habe vorhin gelernt, Sie wissen es so seit 2-3 Wochen, also Aufzeichnung heute ist der, das weiß ich gar nicht, 21. April 2015, Podcasts werden ja auch noch in 100 Jahren gehört vielleicht, dass es sich jetzt auch neue Fontänen entwickeln, teilweise auch von der Nachtseite aus vom Kometen. Welche Rolle spielen auch solche dynamischen Veränderungen?
Dynamische Veränderungen sind super interessant. Es ist halt ein Komet, das ist ganz toll. Also von daher sind wir da sehr drauf aus und beobachten die Veränderungen global in Jets, in Masseverlust irgendwie, weil ich meine, der Komet verliert 700 Tonnen Material jeden Tag. Irgendwo muss das fehlen jetzt. Wir sehen, wie die Koma sich füllt. Das heißt also, die viele, viele Jets auf der Oberfläche, so Fontänen, die sich also mit 10%, 20%, 30% Unterschied im Lichtsignal zeigen und bekommen mehr und mehr ein Gefühl dafür, wie bekomme ich dann überhaupt den Staub von der Oberfläche entrissen und beschleunigt mit dem Gasstrom, wie entkoppelt er und nimmt seinen Weg nicht nur raus mit der Escape-Geschwindigkeit, sondern also Fluchtgeschwindigkeit, sondern eben auch wieder zurück zur Oberfläche. Gibt es Transportphänomene auf die Nachtseite und was passiert am nächsten Morgen? Die Orbitgeometrie ist so, dass die Sonne jetzt immer mehr in Äquinox läuft. Das heißt, die ersten Beobachtungen letztes Jahr im April, Mai, Juni waren bei 45 Grad irgendwie Sonnenstand in der nördlichen Hemisphäre. Im Mai 15, im Mai diesen Jahres, steht die Sonne im Zenit über dem Äquator und jetzt, Moment, wir haben jetzt Ende April, also wir sind vielleicht 8 oder also 10 Grad. Das heißt, die Sonne steht mehr und mehr senkrecht über dem Äquator und damit werden auch einige Bereiche jetzt schon der südlichen Hemisphäre beobachtet. Also wir haben die ursprünglichen 70% der Oberfläche jetzt vielleicht auf 80-85% der Oberfläche tatsächlich beobachten können. Wir sehen keine Nachtseitenjets. Das ist ein bisschen schwer zu kommunizieren. Also wir sehen keine Jets auf der, sagen wir mal, vom Tag-Nacht-Wechsel am Kometen auf der Nachtseite oder auch die ersten Diskussionen sehen wir tatsächlich, welche auf der südlichen Hemisphäre. Das ist nicht so. Diese Beobachtungen liegen tatsächlich in Äquatornähe, in dieser Region, die heißt Imhotep. Sind morgen, also Dawn, Morgenbeobachtung. Das heißt, die Sonne kommt ganz flach rein in ein sehr flaches Gebiet. Imhotep ist der Boden dieses großen Körpers, dieser Entenform.
Somit das flachste Gebiet eigentlich.
Das flachste Gebiet überhaupt. Und wenn da so die Sonne morgens auf Kanten, auf Cliffs scheint, dann kann sich an einigen Stellen tatsächlich Aktivität entwickeln. Die Frage ist, warum haben wir das vorher nicht gesehen, weil die Rotation verfolgen wir ja schon lange. Und die einzige Antwort, die wir haben, ist, der Sonnenstand bringt jetzt eben das erste Mal auch Cliffs, auch Kanten in Beleuchtung, mit genügend Energie eben auch betankt, dass tatsächlich Sublimationen und damit sich die Aktivität entwickeln kann.
Vielleicht noch eine Frage zur Kometenlandung. Haben Sie noch Hoffnung, dass jetzt mal gesetzt im Fall, dass viele jetzt nicht in den nächsten Wochen sowieso aufwacht und es dann noch einfacher ist, sie zu lokalisieren, dass OSIRIS dazu beitragen kann, dass man doch noch sagen kann, diese 9 Pixel, das ist er sicher?
Zur Lokalisation können wir nicht mehr beitragen, als wir bisher gemacht haben. Die besten Daten sind von Mitte Dezember, die haben wir ausgewertet. Da gibt es also viele nette Kandidaten, kleine 1-2 Pixelstrukturen in einem Gravel Field mit einer ganz anstrengenden Topografie.
Also es ist ganz körnig sowieso schon.
Es ist ganz körnig und viele helle, dunkle Punkte, viele kleine Lunken auch. Und die Beobachtungsgeometrie im Dezember war 90 Grad zur Sonne. Das heißt, auch wenn der Lander, das war so getimt, dass der Lander Sonne, also im Sonnenlicht ist, aber wenn wir von 90 Grad drauf gucken, mit so einer Oberflächenstruktur, heißt das nicht, dass wir den Lander auch sehen. Also da gibt es viele Abdeckungen und viele Möglichkeiten, sich trotzdem zu verstecken. Für die eindeutige Lokalisation müssen wir dicht daran. Wir brauchen höhere Auflösung. Wir hatten gehofft, das zu machen im Februar. Das war technisch schwierig umzusetzen mit dem ganzen Planungszyklen. Wir müssen jetzt mal schauen, ob wir das vielleicht im Juni, Juli umsetzen können. Wir müssen auf etwa 10 Kilometer Distanz ran an die Oberfläche.
Traut man sich das denn noch, so dicht dran zu fliegen nochmal?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, wir haben jetzt viel gelernt. Die ganze Mission ist also auch für die Operateure der Raumsonde, für die Piloten, eine Lernkurve und wir lernen immer weiter. Und wir haben bisher keine Fehler der Raumsonde gefunden, haben sie nur, wie auch bei den Instrumenten, immer mehr gelernt, wie wir dann am besten das Gerät bedienen. Am besten wäre es natürlich, der Lander würde uns erzählen, wo er steckt. Und die Chancen schätze ich durchaus als gut ein. Der Lander ist in die richtige Richtung gehüpft, also er ist zum Äquator gehüpft und nicht Richtung Norden, wo die Sonne halt immer mehr verschwindet. Er hat jetzt also in Kürze im Mai die Sonne direkt im Zenit, also besser kann es ihm nicht gehen. Und es geht immer dichter ran, also von 1,8 AU bis 1,2 AU, 1,24. Also auch da ist noch eine Menge Reserve drin, also noch eine Menge drin, was der Lander noch an Energie bekommen kann. Also ich bin guter Dinge, dass er aufwacht.
Lassen Sie uns ein bisschen über OSIRIS reden. Also so eine Mission wie Rosetta, die wird ja jahrzehntelang geplant. Ich glaube so 30 Jahre ist da eine gute Hausnummer. Wann ging das denn mit OSIRIS los? Also wann gab es die ersten Ideen für diese Kamera?
Also 30 Jahre ist eine sehr gute Hausnummer, es passt wirklich prima. Die ersten Ideen für Rosetta gehen zurück auf 1985, noch also im Prinzip aus der späten Giotto-Phase. Noch bevor Giotto den Heli-Vorbeiflug gemacht hat, war die wissenschaftliche Community so aktiv zu sagen, oh guck mal, was brauchen wir denn als nächstes? Jetzt machen wir einen Flyby, jetzt schauen wir schon mal ein Stück nach vorne. Missionen brauchen 10, 20 Jahre Vorlaufzeit. In der Tat hat diese Mission 10 Jahre Vorlaufzeit gebraucht, von 85 bis etwa 94, 95. Für im Entscheidungsprozess tatsächlich ja, es gibt in Europa eine Kometenmission und wir wollen in der frühen Phase auch noch ein Sample nach Hause bringen. Es gab viele Studien gegeben, wie sieht denn so ein Kometenkern wohl aus und wie könnte ich Material zur Erde zurückbringen und die hier analysieren. Die Entscheidung war dann, doch das Labor dorthin zu bringen, weil ein Re-Entry und so eine Cold Curation hier am Erdboden war noch schwierig umzusetzen in dieser Zeit. Wir haben dann weitere etwa 10 Jahre gebraucht, Rosetta tatsächlich zu bauen, zu testen, umzusetzen und 2004 halt zu launchen. Zu einem anderen Target als ursprünglich auch vorgesehen. Das war für Virtan ausgelegt mit dem Launch 2003. CG ist ein bisschen größer, war eigentlich auch ein bisschen inaktiver. Wir haben immer Tempel 1 als analog genommen, also mehr ein Senior Comet, 4% Aktivität in der Oberfläche. Wir haben Software an Bord, auch in dieser Verschiebung, in der Launch-Verschiebung noch entwickelt, sodass wir Plume Detection machen können, also Activity Detection an Bord, weil wir erwartet haben, nicht viel zu sehen. Und jetzt, ich meine, das haben wir nie angeschaltet, weil wir sehen Jets jeden Tag. Wir brauchen nicht nachsuchen. Und dann halt ja 10 Jahre Flug und jetzt 2 Jahre im Kometen. Schon eine tolle Mission.
Waren Sie in der Anfangszeit schon dabei?
Ich bin dazugekommen, als wir tatsächlich Rosetta umgesetzt haben. In dieser politischen Phase bis 1995 war ich nicht dabei.
Okay. okay, da gab es sozusagen die Kamera prinzipiell auch schon.
Es gab die Mission, es gab das Layout, wie machen wir das und dann die ersten Gespräche, wie setzen wir sowas um, was brauchen wir für eine Raumsonde, was brauchen wir für Instrumente, wie bauen wir Instrumente, wie passen die ins Budget. OSIRIS ist ein großer Beitrag.
Wie groß ist OSIRIS, also jetzt räumlich?
Massemäßig?
Räumlich ist so eine Kamera typisch sowas 70, 80 Zentimeter groß, also schon ein großer Klotz auf dem Tisch, wiegt etwa 10, 11 Kilo. Wir brauchen weitere 12, 13 Kilo an Elektronik, um die Kameras zu bedienen. Also ich glaube, die Gesamtmasse von OSIRIS sind 35,6 Kilo.
Schon ein Rucksack voll.
Es ist ein Rucksack voll und jedes Kilo auf einer Raumsonde ist ein schwieriges Kilo auch. Also wir hatten ein bisschen Übergewicht und mussten deswegen auch einige Kampagnen starten, irgendwie Gewicht abzuwerfen. Vom nominellen Gewicht der Payload ist OSIRIS fast ein Viertel der wissenschaftlichen Nutzlast dieser Raumsonde. Also nur eins von 11 oder mit dem Lander 12 Experimenten, aber eben ein großer Beitrag eben auch.
Es klingt so ein bisschen überraschend, sozusagen eine schon, sag mal, herausragende europäische Mission, die auch wirklich viel Masse mitbringt, dass dann wirklich ein Viertel, hat sie gesagt, von der Nutzlast OSIRIS ausmacht, 22%. Also was kann denn OSIRIS? Also eine Kamera kann man ja auch klein bauen, wenn man will.
Also man kann Kameras sicherlich auch klein bauen. Die Kameras, die wir fliegen, also nicht nur jetzt auf Rosetta, auch auf anderen Missionen, sind ein bisschen anders ausgelegt als kommerzielle Produkte hier auf der Erde. Sie müssen den Thermal überstehen, also sie brauchen dieses Environment in der Entwicklung, Start und Deep Space. Aber sie brauchen eben auch die optische Qualitäten. Das heißt, die Spiegel sind nicht sehr groß. Also der Backspiegel, glaube ich, ist 8 Zentimeter oder sowas quadratisch geschnitten. Der Nackspiegel hat, glaube ich, 12 Zentimeter rund. Also es sind keine aufwendig großen Optiken, aber sie sind da hochgenau, hochpräzis und ausgelegt. Also auch gerechnet, ausgelegt für unsere Anwendung. Also für vom Fokalbereich her und da von der Performance, wie wir sie halt brauchen. Ich meine, wir machen hochauflösende Aufnahmen aus 30, 50, 100 Kilometer Entfernung. Das ist schon was. Was wir auch brauchen, ist dann ein super Sensor, ein Chip, der kalibriert ist in jedem Pixel. In der Zeit, damals, als wir das ausgelegt haben, waren 2K mal 2K, also 4-Megapixel-Sensoren, also noch nicht mal für den kommerziellen Markt irgendwie gedacht.
Mitte der 90er, ja, da haben noch viele noch gar nicht an digitale Kameras überhaupt gedacht.
Also der erste Chip im Weltraum, glaube ich, ist der Chip bei HMC, bei der Helly Multicolor Kamera. Das war noch 256 mal 256 Pixel. Und wir haben dann jetzt also 4 Megapixel. Und anders eben als kommerzielle Produkte, jedes einzelne Pixel ist ein Photonencounter. Also wir wollen wissen, wir müssen Photometrie machen. Wir wollen wissen, ist dieser Teil tatsächlich roter oder blauer oder ist das ein Artefakt aus der Beobachtung? Die CCDs sind leider auch sehr strahlungsempfindlich. Und wir reden immer so von Kilowatt-Bereich für Raumfahrtmissionen, 10 Kilowatt, 50 Kilowatt, jetzt irgendwie hunderte von Kilowatts für Jupiter-Missionen. Ein CCD in unserer Anwendung verliert ja seine Parameter bei 100 Watt. Das heißt, wir müssen schielen und eben auch und thermisch den so konditionieren, dass wir tatsächlich sinnvolle Messungen machen können. Auch das ist eine Komplexität in der Raumfahrt. Was wir anders machen halt auch noch als kommerzielle Produkte ist, wir beobachten in Filtern. Also viele Beobachtungen, wir haben eigentlich gar kein richtiges Clear-Filter, wo wir im Prinzip alle Farben gleichzeitig kriegen, sondern wir beobachten immer in Bandpasses. Also alles, was wir so als Clear-Filter-Beobachtung der NAC bisher gezeigt haben, ist immer Orange, ist immer das F22-Filter im orangen Bereich. Die Bandpasses sind typisch sowas wie 40 Nanometer breit, von blauen irgendwie, glaube, wir fangen an bei 250 Nanometer etwa bis, naja, so weit das Silizium trägt. Also 1050 Nanometer ist also die oberste Grenze für einen Siliziumchip.
Also der Grund für diese Filter ist, dass man damit auch schon gewisse spektrale Informationen über bestimmte Materialien kriegt auf dem Kometen, oder?
Ja, also Sie können damit den Spectral Slope, also die spektralen Eigenschaften im erweiterten sichtbaren Bereich charakterisieren. Die Filter reichen nicht, damit kriegen Sie Bänder zum Teil herausgearbeitet, aber es ist kein Spektrometer wie das Virtus-Instrument. Viele von diesen spektralen Features, die sind im nahen Infrarot und die können wir nicht rausarbeiten. Zum Beispiel können wir kein Wasser sehen, was eigentlich ein bisschen schade ist für so ein optisches System. Aber wir können sagen, okay, wir sehen Reddening, wir sehen Bereiche, die sind blauer und können damit eben zusammenarbeiten mit den Spektrometern und sagen, guck mal, hier ist was Tolles. Wir können das hoch auflösen, könnt ihr in niedrigere Auflösungen sagen, ob ihr dort Wasser seht oder organische Bestandteile. Also von daher ist das von Anfang an auch integrativ ausgelegt. Die Instrumente müssen und wollen zusammenarbeiten. Die NAC als Telekamera ist ausgelegt für mit Breitbandfiltern für die spektrale Charakterisierung in diesen Limits der Oberfläche. Und nicht nur der Oberfläche, auch der Staub, der davon transportiert wird, auch der wird in dem Spektralbereich charakterisiert. Verliert der Blauanteile, weil volatile Bestandteile, Wasser vermutlich, sublimiert und nur die festen Refraktoris, also die festen Bestandteile, nachbleiben. Also verändert sich das Spektrum der Substanzen, auf die wir schauen. Die Weitwinkelkamera ist anders ausgelegt, die ist also speziell auf Gaskoma ausgelegt. Also weites Feld, Gaskoma mit Continuum-Filtern und dann Narrowband-Filters, also 4 Nanometer Breite, das ist schon richtig scharf und auch top-notch in der Zeit, in der wir das entwickelt haben, für spezielle Linien. Sehen wir Tochterprodukte, keine Parent Products, also sehen wir CN, CS, NH.
Okay, einzelne Elemente schon.
Einzelne Elemente oder Bruchstücke. Und da können wir die verfolgen mit einem weiten Feld, also 12 Grad mal 12 Grad ist also echt ein weites Feld, wenn man so sieht, wie groß der Sonne oder Mond ist an unserem Himmel, also mit einem halben Grad, das ist also ein riesen Gesichtsfeld. Und da klein drin halt der Nukleus und dann die Chromastrukturen.
Also man muss sich das ja klar machen, Rosetta guckt sozusagen auch nur auf einen Punkt, der da in 30 bis 100 Kilometer irgendwo in Entfernung ist. Und die Idee von Osiris ist, ich will den Punkt sehr genau sehen mit möglichst vielen, mit möglichst hoher Auflösung pro Pixel. Und ich will aber auch alles sehen, was der Komet und in Zusammenspiel mit dem Sonnenwind und so rundum mit diesem ganzen Gas dann und mit dem Staub macht.
Ja, das ist korrekt. Also simultane Beobachtung des Kometenkerns in höchster Auflösung und mit einer Weitwinkelkamera wie als Kontext, wie sieht denn tatsächlich das weite Feld aus, das abströmende Gas eben mit transportierten Staub, wie sehen die Features aus? Und dann eben das eine Brücke bilden mit diesen Weitfeldbeobachtungen zu den Bodenbeobachtern. Wie sieht denn das Ganze jetzt mit Hubble oder mit Bodenteleskopen aus?
So, was mich dann noch interessieren würde, ist so die europäische Dimension von so einem Instrument. Das wäre auch was ich auch jetzt im Laufe des letzten Jahres gelernt habe, dass, also klar, Rosetta ist eine europäische Mission, da gibt es dann Instrumente, die sind an verschiedenen Instituten beherbergt, erstmal da, wo der PI, also der sozusagen der Chef des Instruments sitzt. Wie ist das jetzt bei Osiris? Also wie verteilt sich das auch nochmal auf verschiedene Institute und Staaten?
Das ist eine ganz komplexe Angelegenheit.
Jetzt haben wir ganz viel über komplexe Filter geredet, aber jetzt wird es noch komplexer.
Es ist komplex, weil es hat zu tun mit internationaler Zusammenarbeit. Wie können wir gemeinsam etwas tragen, was keiner alleine tragen kann? Also wir haben etwa 100 Millionen Euro aufgebracht insgesamt über die vielen Jahre, um Osiris bis zu diesem Punkt zu bringen und auch auszuwerten. Die Expertise und auch das Budget ist in keinem der Mitgliedsländer in Europa vollständig vorhanden. Keiner von uns hätte das allein machen können. Die Komplexität eines Instruments steigt natürlich auch mit der Summe der Bauteile. Wir haben also insgesamt Osiris in 22 Baugruppen unterteilt. Und in dem Versuch, das einigermaßen gleichmäßig die verschiedenen Bauelemente auch nach Expertise schauend irgendwie auf Europa zu verteilen, dass gute optische Gruppen das optische Design machen und das optische Teleskop entwickeln, andere die Filter entwickeln, wieder andere, die sich gut auskennen mit Elektronik, bauen einen Massenspeicher und einen Zentralcomputer. Und Leute, die sich thermal gut auskennen, die Thermalaushalte machen, die Thermalrechnung, das alles muss integriert werden. Über 22 Subsysteme ist schon schwierig zu vermeiden, dass Leute mit gleichen Steckern kommen und die am Ende nicht zusammenpassen. Der Nachteil ist viele Interfaces und die Notwendigkeit vieler Absprachen, die ja zum Teil sehr komplex ja auch sein müssen, weil die nicht nur elektronisch und Mechanik und Thermal, die müssen Software entwickelt, wieder eine andere Gruppe. Es hat aber auch einen Vorteil, man kann auch harmonisieren. Das heißt, die beiden Kameras haben identische Baugruppen auch. Das würde vielleicht nicht so sein, wenn man sagt, hier, ihr baut die eine Kamera, die anderen Leute bauen die andere Kamera, die kommen mit Sicherheit mit unterschiedlichen Designs heraus. Das heißt, wir fliegen dieselbe Focal Plane mit demselben Sensor, mit demselben Chip und demselben Radiator, alles identisch auf beiden Kameras. Wir fliegen den gleichen Verschlussmechanismus, dieselbe Türmechanismus, denselben Filterradmechanismus, Filter Change. Auslese Elektronik. Also wir haben viele Gleichheiten. Das hilft. Die beitragenden Institute kommen natürlich auch aus verschiedenen Richtungen, was gut ist, weil die bringen also ihre Expertise mit ein, haben zum Teil aber natürlich auch eine unterschiedliche Historie. Die einen haben schon ESA-Missionen gemacht, die anderen haben bisher ein bisschen weniger gemacht oder müssen Expertise über Kontrakte mit der Industrie einkaufen. Wir haben also 9 Institute beteiligt an der Hardware.
Also nur für Osiris?
Nur für Osiris 9 Institute und aus Deutschland mit der Systemführung, also 2 Institute in Deutschland, also Göttingen, Max Planck und Braunschweig. Wir haben 3 Institute in Spanien, Institut in Schweden, Frankreich, Italien, Holland. Also es ist schon eine große Zusammenarbeit. Jetzt sind weitere 5 Institute dabei, noch in der wissenschaftlichen Auswertung. Das ist ein komplexes Thema und alle möchten natürlich auch von dem Investment eben auch eine gewisse Sichtbarkeit haben und eben auch ihren Anteil jetzt an Papern und Return von diesem Investment über so viele Jahre.
Wie viele Leute beschäftigen sich jetzt? Also irgendwo hatte ich mal die Zahl gelesen von grob 80 Leuten. Wie viele beschäftigen sich jetzt konkret auch mit den Daten, die kommen? Weil ich kann mir vorstellen, vieles geht auch in der Entwicklungszeit dann auch um die Hardware erstmal. Also da sind wahrscheinlich auch viele Ingenieure, die sich dann eher weniger mit planetologischen Fragestellungen auseinandersetzen, sondern eher mit, wie baue ich gut eine Kamera?
Die Ingenieure und Techniker, das Team, das Osiris gebaut hat, hatte im Maximum 300 Leute.
Das sind noch ein paar mehr.
In Europa. Also das sind dann eben auch viele Kontrakte dabei mit Astrium und irgendwie neue Keramiken zu entwickeln, mit EUV, neuer CCD-Chip, den gab das vorher nicht. Also es waren über 300 Leute tatsächlich über einen längeren Zeitraum, um notwendig um Osiris zu bauen und in diesen Zustand zu bekommen. Heute zählt das Team 83, wir haben ein neues Mitglied. Von den 83, denke ich, sind vielleicht noch 20 in der wirklich hauptamtlich mit der Operation beschäftigt. Das heißt also, wir sind 63 ungefähr, die wirklich Wissenschaft machen. Die wenigsten von uns machen Wissenschaft wirklich 8 Stunden oder 24 Stunden am Tag. Viele müssen sich auch jetzt aufteilen, haben schon wieder neue Projekte oder sind eingebunden an der Universität, in die Lehre, in andere Forschungsbereiche und können also nur einen Tag in der Woche oder auch manchmal nur wenige Stunden die Woche mit aufbringen, was also eine zusätzliche Komplexität mitbringt, jetzt also in der Datenauswertung, in der Wertschöpfung und auch in dem ausgewogenen Return für die verschiedenen Mitglieder. Das ist nicht einfach, das zu balancieren.
Wie viel liegt denn rum? Also was, Osiris hat sehr viele Daten gesammelt. Sie hatten auch mal irgendwann in der Landephase in einem Interview gesagt, also wir konzentrieren uns jetzt erstmal voll auf die Landung. Wir haben überhaupt nicht den Kopf dafür, wirklich Wissenschaft zu machen, weil erstmal geht es jetzt erstmal darum, viel AI runterzubringen. Also schafft man das einigermaßen hinterherzukommen, zumindest mal die großen Rosinen rauszupicken, zu sagen, okay, das ist jetzt so spannend, das müssen wir gleich zu Science und Nature geben?
Also was eine Rosine ist, sehen Sie immer erst hinterher. Das ist sehr.
Das sagen Ihnen die Reviewer dann im Zweifel, ob es eine ist.
Ja, es ist sehr schwer. Also die frühe Phase war tatsächlich dominiert mit den ersten Discoveries. Also was ist denn das für ein Shape? Was sagt uns der Shape? Und können wir was zur Dichte sagen? Und es war sehr viel Lernen halt in der Anfangsphase. Fokussiert natürlich auf das Landen, weil wir hatten nur ganz wenig Zeit, um die Oberfläche zu charakterisieren und einen Input, vernünftigen Input an die Ländergemeinde zu geben. Es ist weiter eine große Herausforderung. Wir machen jeden Tag Beobachtungen. Wir versuchen aus den Daten, aus den Beobachtungen, die wir gemacht haben, Schlüsse zu ziehen, sodass wir also die Beobachtungen von morgen noch verbessern können. Das erste Ziel, denke ich, kann man so definieren, ist einen vollständigen Datensatz, so gut wir eben das machen können, zu erzeugen für die Wissenschaft. Gar nicht mal für uns selbst, sondern eben für die Generationen, die kommen. Also es ist wirklich übergreifend und ein einzigartiger Datensatz. Ich meine, wenn man das vergleicht mit den Flybys von HD2 oder Tempel 1, wir haben hier viele tausend Bilder und Aufnahmen mit verschiedenen Filtern. Und das ist ein reicher Datensatz, da werden viele Leute noch lange dran promovieren können. Und wir müssen zunächst mal mit höchster Priorität sicherstellen, dass wir das Beste aus der Mission, die besten Beobachtungen gemacht haben, die wir uns so haben vorstellen können. Die Arbeit, die in den Arbeitsgruppen stattfindet, haben wir strukturiert, denn wir werten auch aus. Das heißt, wir müssen auch versuchen, uns ein Bild zu machen dessen, was wir sehen. Modelle zu rechnen, die wir vorbereitet haben, um zu sagen, okay, wir brauchen noch andere Filter, weil wir wollen nicht am Ende der Mission feststellen, wir haben vergessen, das eine Filter reinzulegen. Wir können nicht nochmal zurückspulen und da weitermachen. Das heißt, wir werten aus, wir publizieren auch, das müssen wir als Wissenschaftler. Und haben von daher, weil das Feld so breit gefächert ist, unsere Arbeit in 8 Arbeitsgruppen eingeteilt. Und das geht also von Gasgruppe auf Morphologie, auf Staubgruppe, auf Thermal Properties und also Origin, viele Fragestellungen, die dann also in Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Wir beobachten, wir legen die Programme aus für morgen, wir lernen heute, um eben es für morgen besser machen zu können. Und natürlich versuchen wir uns ein Bild zu machen von dem, was wir verstehen, was wir sehen. Wie Wissenschaft so ist, das dauert seine Zeit. Wir haben zum Teil sehr kontroverse Diskussionen und es ist nicht trivial. Man sieht nicht sofort, so funktioniert der Komet, jetzt wissen wir es, fertig. Sondern das dauert seine Zeit. Das sieht man auch daran, die ersten Paper waren noch sehr in der Breite aufgestellt. Die ersten Science Papers kamen raus am 23. Januar. Wir haben im März angeschaltet. Wir sind seit August im Orbit oder angekommen. Also es braucht eine Zeit tatsächlich, das zusammenzuschreiben, Konsens zu haben in dem, was wir sehen. Die nächste Welle, wie wir das nennen, also jetzt wir haben weitere Paper geschrieben, die mehr in die Tiefe gehen. Es wird ein Special Issue von A&A geben, Astronomy and Astrophysics. Im Juni etwa wird das, 2015 wird das rauskommen. Ich meine, wir haben 16 Artikel in dem für diesen Special Issue abgegeben, eingereicht. Auch das ist ein erster Schuss. Also das sind die ersten etwas tiefer gehenden Paper. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir werden also weiter versuchen, die Wissenschaft zu machen, also zu beschreiben, was wir sehen, zu verstehen, was wir sehen, Modelle irgendwie zu entwickeln, um tatsächlich zu sagen, ja, das ist es. Oder wir haben verschiedene Möglichkeiten. Origin ist irgendwie ein schönes Gebiet, um zu sagen, können wir dann immer noch nicht sagen, sind das zwei Körper oder ist das eine?
Also Origin heißt, wie ist das Ding entstanden?
Ist das Ding entstanden? Was können wir lernen? Also ultimativ über die Entwicklungsgeschichte unseres Sonnensystems. Also es gibt viele Bereiche, in denen wir tätig sind und gleichzeitig sind wir halt sehr stark eingebunden in diesem Tagesgeschäft, Beobachtung, Datenkalibration. Wir haben viele Fragen zur Kalibration. Ich sagte, jedes Pixel ist kalibriert. Das ist Aufwand und optische Systeme in der Größenordnung, da redet man auch schnell von einem Prozent Streulicht irgendwo, das man noch entfernen muss. Ansonsten wird das halt fehlinterpretiert und führt zu falschen Schlüssen. In Kürze müssen wir noch ein weiteres Arbeitspaket dazu packen. Da sind wir jetzt im Vorbereiten. Die Daten, die wir nehmen, werden der Community, der Welt, jedem Interessierten bereitgestellt, können geladen werden von einem europäischen Server, PSA, Planetary Science Archive, parallel dazu auch in den USA zum PDS Archive.
Also da geht es um diese, ich glaube bei Rosetta sind es 6 Monate nach, also grob 6 Monate nach Erzeugung der Daten sozusagen, werden die Daten allen zur Verfügung gestellt, die Interesse daran haben.
Ja, also die Daten werden allen zur Verfügung gestellt. Das ist gang und gäbe in allen wissenschaftlichen Missionen. Das heißt, alle können mitarbeiten. Das haben wir bei den Erdvorbeiflügen, Marsvorbeiflug, Steins und Lutetia haben wir die Daten auch bereitgestellt. Das heißt, jeder kann mit den Daten arbeiten. Es gibt da noch ein bisschen Diskussionsbedarf, wir nennen diese Phase Proprietary Phase, das heißt, das Investment einer Gruppe wird für eine gewisse Zeit geschützt, sodass also diese Gruppe die Daten auch zunächst mal auswerten kann. Ein Jahr, ein 30-Jahres-Planungszyklus oder Durchführungszyklus ist nicht lange. Es gibt da verschiedene Entwicklungen. Es gibt einen konservativen Ansatz zu sagen, nee, die Wissenschaftler, die das gemacht haben, sollen ein bisschen länger geschützt bleiben. So haben wir damals Rosetta ausgelegt und meine Position ist, naja, wir haben Verträge, die sagen, wir haben 12 Monate Proprietary Phase. In der Zwischenzeit hat sich das ein bisschen gewandelt. Neue Missionen haben 6 Monate Proprietary Phase und ich glaube, wenn man so ein bisschen sich vorstellt, wie so ein Tagesgeschäft in der Operation, im Datenbereinigen, im Archivieren ist, dann ist 6 Monate wirklich wenig Zeit, tatsächlich auch noch Wissenschaft zu machen und eben auch in diesem Prozess selber noch beitragen zu können zur wissenschaftlichen Auswertung und zur Interpretation dieser Zeit. Von daher meine ich, dass man mit 12 Monaten Proprietary Phase das auch nicht falsch macht.
Das sind 12 Monate bei Rosetta von den Verträgen her, hatte ich jetzt gerade
es sind 6, es gibt 2 Gruppen, es ist da ein bisschen unklar, also die ESA sagt, es wären 6 Monate, unsere Verträge sagen, es sind 12. Wir werden irgendwie in dem Bereich auf jeden Fall unsere Daten auch abliefern und der Welt verfügbar machen. Wir müssen halt auch weiter lernen für uns und auch weiter Daten akquirieren.
Das gut machen, das ist wichtig.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Blickwinkel der Wissenschaft geredet. Es gibt jetzt noch den Blickwinkel der Öffentlichkeit, der ja naturgemäß die Mission solche Missionen wie Rosetta vor allem an den Bildern beurteilt. Also sagen wir mal, so ein magnetische Messwerte, wenn die jetzt nicht gerade verkauft werden, als Kometen singen, was wieder spannend ist, sind jetzt nicht so sexy, nicht so sagen nicht sofort normalen Leuten irgendetwas. Jetzt gab es im Vorfeld der Annäherung so eine Diskussion, zu der ich auch selber so ein bisschen beigetragen habe, was die Navigationskamera von Rosetta angeht. Was ist denn Ihre Position zu dieser Navigationskamera? Ist das ein Konkurrenzprodukt? Also es ist ja sozusagen eine Kamera an Bord von Rosetta, die erstmal dafür da ist, die Navigation dem Namen nach zu erleichtern oder ja bestimmte Manöver vorzubereiten, wenn ich das richtig verstehe. Also jetzt eigentlich keine wissenschaftliche Kamera. Kann sowas Ihren Kollegen, die mit OSIRIS-Daten arbeiten, in gewisser Weise gefährlich werden? Oder ist das passiert, dass da auch schon Beobachtungen vorweggenommen wurden?
Ich glaube, dass das muss man ein bisschen zweigeteilt sehen. Die Raumsonde selbst, die Operateure der Raumsonde haben ähnliche Gesichtspunkte durch die Natur der Sache, die Raumsonde zu operieren in so einer komplexen Umgebung, haben also zunächst mal von ihrem Standpunkt aus, vom Engineering aus, ähnliche Fragestellungen. Das heißt, da was sehe ich? Wie ist die Gestalt dieses Körpers, bei dem ich mich jetzt irgendwie aufhalte? Wie ist der Gasstrom, das heißt Disturbance? Wie ist das Gravitationsfeld? Wie ist das thermale Ambiente? Das heißt, viele Fragestellungen, die wir wissenschaftlich stellen, spielen auch eine Rolle in der Operation der Raumsonde. Deswegen kommunizieren wir sehr eng von Anfang an mit den Raumsondenoperateuren, mit Darmstadt zusammen. Das bedeutet natürlich auch, dass dort viele Kenntnisse vorhanden sind. Und wir haben Agreements aufgesetzt, dass wir sagen, ja, das ist Engineering, das ist Missionsbetrieb, der sollte nach Möglichkeit nicht mit uns interferieren. Das heißt also, die Mission selber, der Missionsbetrieb sollte nicht sagen, wir sehen ein Gravitationsfeld, das sieht so und so aus. Dafür haben wir ein RSI, Instrument Investigation, an Bord mit einem PI für die Thermalsachen haben wir ein Instrument, das soll dann eben auch ein Team, das soll diese Daten auswerten. Für den Gasdruck haben wir ein Team, das soll diese Daten auswerten. Das heißt, wir haben gesagt, okay, das eine ist Engineering, das andere ist wissenschaftlicher Betrieb. Das halten wir auch weitgehend durch, bis auf mit der Navigationskamera, weil das sind die einzigen Daten. Andere Daten wie Gravitationsfeld, Gasdichten oder sowas wird nicht in die Öffentlichkeit gegeben. Wir müssen, wollen natürlich auch Bilder kommunizieren und haben gesagt, gut, wir machen da Navigationsbilder mit innerhalb eines Agreements. Wir haben da mal von einem Memo gesprochen und haben gesagt, ja, solange die Wissenschaft, die wir machen mit OSIRIS, nicht vorweggenommen wird, ist das alles völlig okay. Wir müssen, wollen und können natürlich kommunizieren, was wir sehen. Und ich bin froh, dass wir die Öffentlichkeit so gut erreicht haben, wie wir es nie zuvor in der Mission gemacht haben. Für mich ist das die fünfte Mission. Und hier wird immer davon gesprochen, ja, Rosetta ist sexy. Ich mag dieses Wort in diesem Kontext nicht so gerne. Wir müssen aber auch aufpassen, dass das nicht überbewertet wird. Die Science und die Essenz einer Mission liegt nicht in den Bildern. Das ist eben auch eine Message, die wir in die Öffentlichkeit tragen. Guck mal, die Bilder sind das, worum es geht. Und das ist nicht so. Die Wissenschaft ist viel kompakter und viel komplexer. Und andere Missionen, die eben keine Imager an Bord haben, das bedeutet nicht, dass die also nicht wissenschaftlich, können die viel, viel attraktiver sein. Und das ist, von daher müssen wir schon noch das mehr kommunizieren. Was ist denn tatsächlich der Inhalt? Was wollen wir transportieren? Fotos oder die wissenschaftliche Fragestellung, die Aufgabenstellung? Was hat das denn überhaupt mit uns, mit dem Menschen zu tun?
Was halten Sie von solchen Ideen, einen Teil der Wissenschaft auch in die Öffentlichkeit zu bringen, indem man die Öffentlichkeit an Forschungsaufgaben beteiligt. Also es gibt ja diese, sagen wir, der Initialschutz, dieses Galaxy Zoo-Projekt, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Da wurden Deep Space-Aufnahmen, ich weiß gar nicht mehr, mit irgendeinem Infrarotteleskop, wo sehr viele Galaxien abgebildet waren, und die Astronomen wollten eine Statistik, was für Typen das sind. Und man hat die Bilder ins Netz gestellt und noch eine Webseite dazu programmiert, wo man sich einen Account anlegen kann und einfach den Wissenschaftlern helfen kann, zu sagen, das ist eine Spiralgalaxie, das ist eine Balkengalaxie. Und das, sagen wir, eine der Fragen, die an diesem Komplex hängt, ist so, wie gut können eigentlich Laien solche Daten interpretieren? Da gibt es aber Studien zu, das kann man untersuchen, indem man einfach Forscher die gleichen Aufgaben gibt. Und es sind, also es ist nicht immer besser, aber durchaus vergleichbar. Und gerade bei diesem Galaxy-Zoo-Projekt, das ist so ein Leuchtturmprojekt, der in dem Bereich immer hervorgehoben wird, gab es auch schon wissenschaftliche Entdeckungen, die zurückgingen auf die Laien, die halt diesen riesengroßen Datensatz gesichtet haben, wo dann die Laien zwar nicht in den Papers als Autoren erwähnt waren, aber zumindest im Acknowledgement am Ende auch lobend erwähnt wurden. Also die Frage, die ich im Hinterkopf auch habe, wenn ich mit Wissenschaftlern oder auch mit Leuten der Öffentlichkeit über dieses Thema, sollten Rosettas Bilder frei im Netz sein. Was ich da immer im Hinterkopf habe, ist, so moderne Missionen tendieren dazu, immer mehr Daten zu produzieren. Und die Etats der Institute steigen nicht an. Und die Frage ist, kann man nicht darüber nachdenken, zumindest in Zukunft stärker die Öffentlichkeit einzubinden? Weil ich glaube, den Eindruck, man könnte unglaublich viel dabei gewinnen, weil man auch der Öffentlichkeit zeigt, Wissenschaft ist eigentlich total langweilig, aber es macht auch total Spaß, mit dabei zu sein.
Wissenschaft ist überhaupt nicht langweilig.
Ja, also es hat langweilige Aspekte, ja. Also wenn Sie da die Pixel von 67p tagelang durchsuchen nach irgendwelchen Phänomenen, das ist wahrscheinlich nicht immer hochaufregend.
Doch. Also ich glaube, es ist weiter hochaufregend, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Kommunikationsproblem. Ich sehe das also mit den Schulen. Also Physik ist langweilig, Mathe und also das Kribbeln. Was bedeutet denn das? Was hat denn das für den einzelnen Menschen für Bedeutung? Das könnten wir besser kommunizieren, und die Einbindung in Forschung, in laufende Arbeiten ist sicherlich ein Weg. Die Frage ist, wie gestaltet man das am besten? Meine Vorstellung ist eher mitzunehmen, erstmal durch erzählen, was machen wir denn überhaupt? Wie sehen wir das heute? Denn ich bekomme viele, viele E-Mails, viele auch Anrufe, und wo Leute was sehen in den Bildern, sagen, was, habt ihr das auch schon gesehen? Weil wir haben weit über 100 Bilder ja schon im Netz, und alle super Qualität. Also die Leute sehen was und da haben Ideen dazu, und viele scheuen sich auch nicht, das zu sagen. Ich finde das toll. Also bisher habe ich jede dieser Fragen beantwortet. Oder die Kommunikation auch fortgeführt. Also es war nicht nur eine Antwort. Die Frage ist, wie gestaltet man das? Weil es gibt selbst in den Navigationsblogs Fehlinterpretationen. Einfach, wo die Physik nicht stimmt oder wo die Interpretation der Aufnahme der Geometrie nicht zu Ende gedacht ist. Wo man also sagt, nee, Leute, warte mal, so geht das nicht. Also auch da muss man aufpassen, dass man die Menschen nicht aufs Eis führt. Ich würde das eher begrüßen, wenn Menschen tatsächlich mehr zu den Forschungshäusern gehen würden und einfach sagen würden, hey, guck mal, das ist ein offenes Haus, die Uni ist immer offen, die Forschungshäuser, ja, wir haben hier eine Rezeption, aber jeder von uns ist jederzeit erreichbar. Einfach kommen und sagen, hey, guck mal, ich würde da gerne irgendwie was zu sagen, oder ich habe da was gesehen, oder ich würde gerne mehr verstehen. Wir haben fast täglich Führungen hier und kommunizieren auch darüber. Es gibt eine hohe Resonanz, auch dank Rosetta. Die Einbindung, ich kenne diesen Zoo nicht so, aber die Einbindung in so einem Public Search nach Features ist schwierig. Also wir haben das mit SETI ja auch so ein bisschen gesehen.
Das waren so die absoluten Anfänger, genau, SETI at Home.
Ja, und das ist schwierig und da muss tatsächlich eine klare Fragestellung machen. Wir haben das diskutiert auch, weil wir bauen jetzt ein Database auf über Boulders. Ich weiß nicht, wie viele 10.000 Boulders wir haben. Und man kann sagen, okay, man nimmt die Oberfläche, teilt die in Regionen, die haben wir jetzt schon, und sagt, also Leute, zählt doch mal die Anzahl Boulders und schickt uns eure Größenverteilung. Sowas kann man machen. Und aber das müssen wir dann auch bedienen können. Also es ist schwierig, das tatsächlich so integrativ zu gestalten in unserer Tagesarbeit, in der wissenschaftlichen Kommunikation mit den anderen wissenschaftlichen Gruppen und der Öffentlichkeit. Und ich sehe das auch so, dass die Öffentlichkeit oft vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Und das ist nicht gut balanciert. Wir versuchen das zu kommunizieren in Interviews, in Public Talks. So, wo sind wir denn überhaupt? Warum glauben wir das? Und da stehen Rede und Antwort. Aber eine Einbindung, eine echte Einbindung der Öffentlichkeit würde anders aussehen. Aber das muss von beiden Seiten auch kommen. Auch dann muss die Öffentlichkeit auch sagen, hey, wir bringen eine gewisse V0, eine gewisse Ausbildung auch mit. Wir wollen uns hier einbringen und nicht nur die Neugier befriedigen. Und ich will das jetzt nicht irgendwie, das nur will ich schon gerne in Anführungsstrichen setzen, sondern ich möchte tatsächlich auch mehr verstehen von dem, was da passiert. Und das geht dann noch tiefer in unser Bildungssystem. Und da, wie ist die Wertigkeit, wie ist die Wertschätzung von Bildung und wissenschaftlicher Ausbildung für uns in der Gesellschaft?
Rosetta an die Schulen.
Rosetta an die Schulen. Also in den Schulen haben wir eine große Resonanz gesehen. Also die Kinder haben Raumsonden gebaut, dieses kleine Filet-Männchen irgendwie, der Lander, hat viele Menschen berührt und damit eben auch Rosetta wunderbar kommuniziert. Jetzt müssen wir das Gleiche tun mit der Wissenschaft und das ist deutlich schwieriger.
Okay, Herr Sirks. Ich glaube, wir haben das Feld so ein bisschen aufgeräumt. Angetastet, ja. Also ich habe auch den Eindruck, diese Frage, inwiefern sich Wissenschaft öffnen sollte, inwiefern auch ja, die Möglichkeiten, die das Netz einfach bietet, da so einen Austausch zu schaffen, der noch über das hinausgeht, was es schon gab, was es schon immer gab, dass man eine Führung machen kann an Instituten, das entwickelt sich erst. Also das ist noch ganz am Anfang und wird aber auch einfach vielerorts nicht wahrgenommen, habe ich den Eindruck. Und ich würde sagen, Rosetta steht da schon irgendwo in der Mitte als Mission. Also wie Sie sagen, die Kommunikation war schon sehr massiv und auch, sagen wir mal, wirklich international. Das haben irgendwie alle teilgenommen. Also ich bin gespannt, ob, weiß nicht, in die Missionen, die heute geplant werden, ob irgendwo auch in der Wissenschaft sich was ändert. Das ist auch immer die Frage, ein bisschen, inwiefern die Forscher im Elfenbeinturm sitzen. Und man darf ihnen zwar zuhören, aber von unten darf nichts kommen, weil die Masse ja eigentlich keine Ahnung hat. Also das sozusagen dieses alte Bild von Wissenschaft, was sich vielleicht ein Stück weit verändert und vielleicht auch noch weiter verändern wird, vielleicht auch nicht. Es gibt sicher viele Bereiche, wo das auch gar nicht geht, aber ja, bin gespannt, was sich da noch tut.
Ich auch.
Okay. Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit.
Ja.